Wir haben heute als Predigtext nach der Ordnung 4. Mose 21, wenn Sie in Ihren Bibeln mitlesen, 4. Mose 21 von Vers 4 bis Vers 9. Die Israeliten sind auf dem Weg ins gelobte Land. Sie wissen, eine schier endlose Geschichte. Die Geschichte der Enttäuschung von Menschen und doch völlig grenzenlosen Barmherzigkeit und Geduld Gottes. Da brachen die Israeliten auf von dem Berge hoch in Richtung auf das Schilfmeer. Das war doch verkehrte Richtung, rückwärts. Um das Land der Edomiter zu umgehen, und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Da stand früher im Luthertext das schöne Wort Murren. Sie wissen, was das ist. Sie murrten wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste, denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise? Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah die eherne Schlange an und blieb leben. Ich stelle mir heute oft die Frage, warum in unseren Tagen die Gottlosigkeit so keck und frech vorwärts schreitet. Warum wenden sich in unseren Tagen eigentlich so viele Menschen von Gott ab? Haben Sie eine Erklärung? Ich denke, Gott wandelt sich nicht. Deshalb kann der Grund sicher nicht in Gott liegen. Auch nicht im Evangelium, das wandelt sich ja auch nicht. Ob es wirklich an der Zeit liegt oder ob es an den Menschen liegt. In unseren Tagen, wenn ich recht sehe, gibt es immer mehr Menschen, die sind tief verwundet von Gott. Die sind ärgerlich auf Gott. Die haben eine ganz schlechte Stimmung. Die sagen, von Gott will ich gar nichts mehr wissen. Mit dem bin ich fertig. Der soll bloß mir wegbleiben. Also kein Wort mehr über ihn. Mein erster Punkt, der Frust sitzt tief. Der Frust sitzt tief. Also ich denke jetzt an manche Menschen, mit denen ich schon reden wollte, und sobald man dann irgendwie ans Evangelium kommt, von Gott oder von Jesus redet, dann plötzlich hochroter Kopf und geschwollene Adern im Gesicht, und man spürt richtig, sie haben einen Zorn. Ich will das nicht lächerlich machen. Wenn Sie einmal nachprüfen, sind oft Menschen, die sehr viel Schweres erlebt haben und die bitter sagen: Wo ist denn der Gott der Liebe? Bitte schön, den hätte ich mal gern erlebt, als mir so dreckig ging. Ich war auf mich ganz allein gestellt und dann musste ich mit meinem Leben selber fertig werden. Bleiben Sie mal bloß mit dem Gott weg. Versteht das gut? Und die Menschen werden immer mehr, die so reden. Manche sagen es vielleicht ein bisschen netter und sagen: Also ich will nichts von Gott, aber er soll mir auch bitte vom Hals bleiben. Ich habe kein Interesse und ich werde mit meinem Leben ganz schön alleine fertig. Mich wundert, dass das schon vor 3500 Jahren Leute sagten. Das ist eigentlich gar keine moderne Einstellung, sondern das sagten Menschen, die sogar eine Glaubensentscheidung für Gott getroffen hatten. Die Gott nachfolgten, die an ihn glaubten, die ihm vertrauten, die sogar viele Opfer für Gott gewagt haben. Und dann kam der Augenblick, da waren sie mit Gott fertig. Da konnten sie nicht mehr, da wollten sie nichts mehr wissen. Da sagten sie: Nein, Schluss jetzt, ich mache nicht mehr mit. Es war auch ein Desaster passiert. Eigentlich war alles gescheitert, was sie sich einst vorgenommen hatten. Sie wollten ja ins gelobte Land ziehen. Aber das Unternehmen wurde immer schwieriger. Einer von der Führungsklique, der Aaron, der war gestorben. Jetzt fehlte der auch noch. Der König von Arad, wo man ja seine Burg und die alte Stadt ausgegraben hat, im Südland, im Negev, der hat sie angegriffen. Und jetzt haben auch noch die Edomiter den Durchzug versperrt. Was sollen sie jetzt tun? Jetzt mussten sie den ganzen Weg wieder zurück zum Schilfmeer. Und wissen Sie, die Menschen konnten doch nicht mehr. Sie waren körperlich am Ende, aber sie waren auch seelisch am Ende. Und Sie wissen, wie das ist, wenn man seelisch keine Kraft mehr hat. Wenn man einfach sagt, das ist zu viel, was zu viel ist, ist zu viel, ich kann das nicht mehr tragen. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ihr in der Hofhagenkirche, ihr redet nie über den Zweifel. Also ich weiß nicht, wir müssen genau hinhören, wir reden dauernd über den Zweifel. Was, welche Antwort wir geben, das ist wichtig. Dass auch gläubige Leute, die für Gott große Opfer bringen, in Zweifel geraten, mutlos werden, verzagen, keine Hoffnung mehr haben, aufgeben wollen und sagen, es hat doch gar keinen Wert mehr. Und dann klagen sie Gott an, murren. Wir Schwaben haben dafür ein anderes Wort, bruddeln. Wir schimpfen. Und dann können wir Gott die Fehler vorhalten. Wo war denn Gott zu uns lieb? Ach, das war ja so lange Mode, die alte Sache von Wolfgang Borcher draußen vor der Tür zu zitieren. Lieber Gott, wo warst du denn lieb in Stalingrad? Und dann hat's ja, ach, das haben ja immer wieder andere nachgebetet, nicht? Dass man heute nicht mehr an Gott glauben könne, weil so viel Schlimmes in unserer Welt passiere. Und dann können wir Gott das alles vorhalten und sagen, uns geht's ja so schlecht. Und dann sagen sie, wir haben kein Brot und kein Wasser. Ist das überhaupt wahr, was Sie sagen? Sie hatten täglich Manna. Ja, das Manna. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Sie waren das Leid. Ein paar Kapitel weiter vorne, im Kapitel 11, haben Sie ganz ähnlich schon einmal gerufen. Da wollten Sie anderes haben, sagen, zurück nach Ägypten. Da war es noch besser im Gefangenenlager. Nach was träumten Sie denn? Darf ich Ihnen zitieren? Vielleicht sind Sie auch Feinschmecker. Zwiebeln, Lauch, Knoblauch. Das hatten wir wenigstens in Ägypten. Und das wollen wir jetzt wieder in der Wüste, jetzt geht's uns so schlecht. Und dann sehnen sie sich, ich bin so froh, dass die Bibel Geschichten erzählt. Und an den Geschichten kann man viel besser beobachten, wie wir selbst uns verhalten. Das sind ja Spiegelbilder von uns. Sehen Sie, in den Stunden der seelischen Depression sehen wir die Dinge völlig falsch. Und was wir da oft reden, ist unwahr. Darum ist es so gefährlich. Die Stunden gibt es bei uns allen, aber sie sind so gefährliche Stunden, dass wir uns an Gott versündigen. Sie malen ein Bild, wie wenn Gott sie narren wollte, wie wenn Gott sie bloß durch die Wüste ziehen wollte, um sie dort irgendwo scheitern zu lassen. Und so klagen sie und so schimpfen sie drauf los. Warum? Steht denn das in der Bibel? Paulus sagt einmal, gerade über die Wüstenwanderung, das ist uns zur Warnung geschrieben. Und wir sollten uns ein bisschen besser kennenlernen. Das, was wir hier sehen, sind die Launen unseres Herzens. Passen Sie bloß vor Ihren Gefühlen auf. Hängen Sie sich nie an Ihre Gefühle. Heute können Sie ganz begeistert für Gott sein und alle Lieder singen und morgen schon wieder im Keller. Der Glaube baut nicht auf die Stimmungen. Wir müssen unabhängig werden von unseren Gefühlen. Unser Glaube muss auf das Wort sich gründen. Nur dann, wenn er auf die Zusagen Gottes wirklich baut, haben wir Gewisses. Und das haben Sie völlig vergessen, dass Gott mitgezogen war, auch auf dieser Wüstentour, dass er doch da war. Bei Nacht war die Feuersäule ihnen vorangegangen, bei Tag die Wolkensäule, und die hat auch wieder diesen Kurs gegeben. Menschlich sah es wirklich verwirrend aus. Jetzt sollen sie wieder zurück. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, in Ihrem Leben sich nicht von Ihren Gefühlen leiten zu lassen, auch in Ihrem Glaubensleben. Da gibt es Augenblicke, wo Sie wirklich sagen, ich weiß nicht mehr, was jetzt los ist, warum das alles bei mir so dunkel, so unheimlich ist, so rätselhaft. Aber da könnten sie doch das Lied anstimmen. In dir ist Freude, in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünde oder Tod, du hast es in Händen, kannst alles wenden. Nein, wenn wir wieder Gott murren, wenn wir im Zweifel, können wir Gott gar nicht mehr loben. Und der Himmel ist verschlossen. Das ist so gefährlich. Das sind ganz gefährliche Stunden. Der Frust sitzt tief auch bei glaubenden Leuten. Und in unserer Zeit sitzt der Frust besonders tief, nicht bloß bei den Spöttern und Lästern Gottes, auch in der Gemeinde Jesu. Der Frust sitzt tief. Und ich möchte Sie warnen, geben Sie dieser Stimme Ihres Herzens nicht zu viel Raum. Gehen Sie nicht nach Ihren Gefühlen, nach Ihren augenblicklichen Eindrücken. Sie können heute Morgen aufgestanden sein und sagen, es fällt wie eine Last auf mich, ich will gar nicht mehr leben. Passen Sie dafür auf. Nehmen Sie Ihre Bibel in die Hand. Halten Sie sich die großen Gotteszusagen wieder vor. Singen Sie die Lieder und wissen Sie, ich bin auf dem Weg, wo der Herr mein Hirte ist, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, er geht doch mit. Vor bald 400 Jahren lebte in England der Kesselflicker John Bunyan, der das Buch geschrieben hat, das nach der Bibel das verbreitetste Buch wurde, die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit. Und wenn Sie dieses Buch noch einmal wieder zur Hand nehmen, das beginnt ja ganz toll, das Leben des Christen wird dargestellt als eine Wanderung, eine mühselige Wanderung. Und gleich am Anfang, er hat noch einen Begleiter bei sich, da kommen die beiden Wanderer, die zur Ewigkeit wollen, in einen Sumpf der Verzagtheit. Und sie wedeln da in dem Sumpf und strampeln und wollen sich da über dieser Dreckbrühe halten. Und nur mit Mühe kann dieser Pilger, der sich Christ nennt, durch diesen Sumpf hindurch quälen. Der andere kehrt gleich um und sagt, da gehe ich gar nicht mehr weiter. Und da will dieser Kesselflicker Bunyan, der das im Gefängnis geschrieben hat, der war damals in Haft, weil er eine Gemeinde gegründet hat, die sich von der englischen Staatskirche lossagt. Das war damals das schlimmste Verbrechen. Für die Leute in der Meinung, so ein Unsinn, nicht? Der Bunyan, der hat das beschrieben, er hat gesagt, da muss man hindurch. Und dann sagt er da in dieser Darstellung, wie der Ausleger kommt und das ihm erklärt, oder der Evangelist, und sagt, in diesem Sumpf sind schon viele ertrunken, das ist ganz gefährlich. Der König hat schon 20.000 Karren von Steinen hineinwerfen lassen, um da einen festen Pfad zu machen. Es gibt gar keinen festen Pfad, der Sumpf ist endlos. Er will sagen, wer in diesen Sumpf der Verzagtheit hineingerät, der wird umkommen, der wird ertrinken, wenn nicht. Und da sagt er, da gibt's nur einen Pfad, das sind die Fußstapfen der Verheißung. Die Fußstapfen der Verheißung Gottes, da kann man sicher durch den Sumpf gehen. Und das ist der Trost, wenn man so leben kann, dass ich hindurchgehen kann. Jetzt ein zweiter Punkt. Ich muss kurz erklären, warum ich immer Punkte mache. Mir hat vor ein paar Tagen wieder einer von Ihnen erklärt, ein Ingenieur, der viel mit Kunden umgehen muss, der hat mit Kommunikationstechnikern ein Seminar gemacht. Die haben ihm erklärt, dass der moderne Mensch nicht mehr länger als 8 Minuten zuhören kann. 8 Minuten, sagt er, ist alles weg. Wenn ich in der Hofackerkirche sitze, nach 8 Minuten sage ich, die Frau hat einen schönen Hut und das ist interessant, das Holzwerk da oben und die Gedanken sind weg. Also jetzt müssen Sie wieder da sein, jetzt sind 8 Minuten vorbei und müssen neu einsteigen. Punkt 2, wir machen uns nicht klar, wie unsere Lage ist. Wir machen uns nicht klar, wie unsere Lage ist. Sehen Sie, wir bleiben noch mal kurz in der Wüste stehen. Da schimpfen die Leute und sagen, Gott hat uns in diese Schlamassel geführt. So, jetzt machen wir's selber. Jetzt nehmen wir's selber in die Hand. Wie der moderne Mensch, der mündige Mensch. Ich brauche keinen Gott. Ich nehme mein Leben selber in die Hand. Ich kann das selber. Und so wollen sie von Gott nichts mehr wissen. Ich brauche doch nichts von Gott. Ich lass ihn doch in Ruhe. Ich will ja auch nicht gegen ihn schimpfen, aber lass mich bitte in Ruhe. Und was geschieht dann? Dann straft Gott sein Volk. Also wenn man heute dieses Thema erörtert, gibt's große Unruhe unter Christen. Ich erinnere mich, wie vor Jahren auch eine leidenschaftliche Diskussion war, ob man das sagen dürfte, dass die große AIDS-Epidemie auch ein Stück Strafe Gottes ist. Wissen Sie, ich will es Ihnen erklären.
Gott richtet heute unsere Sünden noch nicht. Am jüngsten Tag wird er sie richten, wenn sie nicht vergeben sind bis dahin. Sie müssen Rechenschaft geben über jedes unnützes Wort. Gott richtet nicht alles, was wir Böses tun. Aber das gibt es, dass Gott nur ein Stück weit seinen Schutz wegnimmt. Das ist schon sein Gericht. Er nimmt nur ein Stückchen weit seinen Schutz weg. Die Giftschlangen waren da. Die finden sie überall. Im letzten Jahr, als ich im Südsudan war und mit einem Amerikaner auf dem Fußboden übernachtete, auf der Luftmatratze, hat er am nächsten Morgen seine Luftmatratze weggenommen und da sprang gerade ein giftiger Skorpion. Wir sagten, Herr, wie stark ist deine Hand, die uns bewahrt hat in dieser Nacht. Wir könnten gar nichts tun im Schlaf gegen so ein gefährlich tückisches Tier. So war es mit den Giftschlangen, die waren auch dort in der Wüste Sinai. Gott hat sie zurückgehalten, sie haben es gar nicht gesehen, die lagen unter den Steinen oder auf den Felsen. Und Gott nimmt seinen Schutz weg. Was ist bei Ihnen, wenn Gott seinen Schutz wegnimmt? Sagen Sie bitte nie in Ihrem Leben, ich möchte selber mein Leben führen. Das wäre das Schlimmste, wenn Gott Sie sich selbst überlassen könnte. Wenn Gott Sie dahin gibt. Einfach, Sie dürfen Ihr Leben so leben in dieser gnadenlosen Welt. Den Menschen preisgegeben, dem, was dort geschieht an Unglücksfällen und Krankheiten. Es gibt ja so eine harmlose, naive Weltanschauung, die gerade heute auch in unserer modernen Welt so verbreitet. Ich kann ganz gut ohne Gott und ich will mein Leben selber leben und so weiter. Sie schaffen das gar nicht. Wenn die Krankheiten kommen, wenn das Verzagtsein kommt, wenn sie in die tiefen Abgründe ihrer Seele blicken und keinen Mut mehr haben, wenn die Ängste sie umzingeln. Was ist der Mensch, dass er sich so viel anmaßt? Kennen Sie Ihre Lage? Wir sind ohne Gott verlorene Leute. Er allein kann uns Leben geben. Ich muss aber jetzt noch erklären, warum mir diese Geschichte von diesen Giftschlangen besonders so wichtig ist. In meiner Jugend habe ich auch einmal mir als Lebensziel das Limit gesetzt, ich möchte ein guter Mensch werden. Ich möchte nicht so ein schlechter Christ sein wie all die anderen. Ich möchte der erste richtige Christ sein, der doch richtig gut lebt, der nie versagt. Und dass die Eltern morgens hinstehen und sagen, so wie du wollte ich auch sein. Und dass die gottlosen Kameraden meiner Klasse sagen, wenn wir dich ansehen, dann glauben wir, dass Gott mit dir ist. So fromm habe ich auch mal gedacht. Und wie ich den Kampf begann, da habe ich gemerkt, dass was die Israeliten mit diesen Schlangen erlebten, mit der Schlange des Bösen in meinem Herzen genauso tückisch ist. Je mehr man mit ihm kämpft, umso stärker wird er. Und seit diesen Jugendtagen weiß ich, wie das in meinem Leben ist. Ich kann's ja gar nicht. Da ist mein Temperament, da ist meine Lebensgier, da sind die Süchte, da sind die Gedanken, die mich beherrschen. Da wohnt in mir etwas, sagt selbst der Apostel Paulus, das will einfach nicht sich in die Ordnung Gottes fügen. Wir sind Leute dem Tod verfallen. Und das, was da mit der Schlange passiert ist, das ist gleichzeitig auch ein Bild für den Kampf, den jeder durchstehen muss. Man möchte das Leben retten und kann es doch gar nicht. Und dann kommen diese giftigen Schlangen. Sie wissen das schon im Sündenfall. Das Bild der Schlange gewählt wurde. Für die Versuchung und die Verführung. Und das sind tödliche Bisse. Wenn Sie meinen, Sie könnten Ihr Leben retten, Sie können es gar nicht. Dann haben Sie schon gleich viele Bisse und sind verloren. Das ist noch mein letzter Punkt. Frustrierte erleben Gottes Macht. Darüber reden, der Frust steckt tief. Und dann sind wir uns über unsere Lage im Klaren. Ohne Gott kein Leben. Frustrierte erhalten Hilfe. Wenn wir uns hier versammeln im Gottesdienst, soll das immer sein, Leute, die keinen Mut mehr haben. Leute, die verzagt sind und die an sich selber verzagt sind, die keinen Mut mehr haben. Im Vatikanmuseum sah ich die schöne Darstellung der Laokoon-Gruppe, diese griechische Darstellung, die auf eine ganz andere Geschichte zurückgeht. Aber ich habe mir die Postkarte gekauft, ich fand sie wieder in meinem Schreibtisch, ich hätte sie Ihnen gern mitgebracht, nur wäre sie zu klein. Aber Sie haben halt das Bild im Auge, der Vater mit den zwei Söhnen. Und da sind die Schlangen und die eine windet sich schon ihm in den Hals, die drückt ihn ab und der andere versucht da noch, sich die Schlange wegzuhalten, aber die hat da schon den Kopf und die Zunge rausgestreckt und will da gerade ihm in die Lenden beißen. Es ist ein tödlicher Kampf, der Laokoon starb drüber, so ist die griechische Sage, er hat sich nicht wehren können. Und hilflos schaut er hinauf. Hat manche schon inspiriert, ob da ein Stück griechische Hoffnung war, aber da war keine im Griechentum, da war nur doch olympische Götterhimmel und da gab's keine Hilfe. Sagen Sie, was war denn das für eine komische Sache, dass Mose sagt, er wird eine eherne Schlange hingestellt und wer an die Schlange hinblickt, der wird gerettet. War das vielleicht ein magischer Zaubertrick? In unserer Zeit glaubt man ja wieder so Blödsinn. Bestimmt war es kein magischer Zaubertrick. So haben es dann spätere Generationen in Israel genommen, haben sie es aus der Rumpelkammer wieder rausgeholt und haben die angebetet. Das soll man nicht. Denn viel im Alten Testament ist nur geschrieben als vorweisende Prophetie auf Jesus hin. Und wenn es Jesus nicht erwähnt hätte, wissen wir es ja gar nicht. Im Nachtgespräch bei Nikodemus, wenn Sie es aufschlagen, Johannes 3, Vers 14. Wie Mose eine Schlange erhöht hat, so wird nochmal jemand erhöht. Und das sprach Jesus von seinem Sterben am Kreuz. Und genauso wie damals wird es wieder so sein. Man blickt nur auf diese Schlange oder auf diesen erhöhten, zerschlagenen Körper Jesu am Kreuz. Und tatsächlich in dem Augenblick, wo die hinblicken, hat das Gift seine Wirkung verloren. Das ist nicht magisch, sondern das ist wunderbare Heilkraft Gottes, dass er Todeskandidaten frei machen kann. Was war das für eine Erfahrung in der Wüste? Nicht ich kann mir mein Leben retten, sondern ich lebe aus der Vergebung Gottes. Und ich bin so froh, dass das ganz, ganz deutlich wurde. Da ist für uns alle Zuversicht, Hoffnung, Freude. Wenn ich jetzt zusammenbinden soll am Schluss der Predigt, was ich Ihnen sagen will, ich möchte Sie ganz herzlich warnen. Lassen Sie alle festen Bilder, wir haben alle so viel Erwartungen, was Gott uns im Leben geben muss. Gott muss Ihnen gar nichts geben, weder in Gesundheit, noch in Glück, noch wirtschaftlich. Sehr erschütternd, wenn wir heute einen Bruder unter uns haben, der aus einem der ärmsten Länder kommt, dass wir im reichsten Land der Welt mit dem größten sozialen Netz und der besten Versorgung und den besten materiellen Gütern über Frust reden. Wenn Sie es jetzt noch nicht merken, dass die materiellen Dinge Ihr Herz nicht füllen können, das ist das Leben nicht. Und wenn Sie alle Güter haben, alle Güter dieser Welt, das ist das Leben nicht. Und wenn Sie noch mehr haben, und wenn Sie 140 Jahre alt werden, das ist das Leben nicht. Nicht die Länge des Alters, nicht der Ruhestand und was Sie sich erträumen und an Wünschen haben, wo ist das Leben? Wenn es mitten in der Wüste ist oder im langen Krankenlager oder unter Sorgen und Schwierigkeiten in einer schwierigen Umgebung, dass der bei Ihnen ist, der sagt, ich bin gekommen, dass Menschen das Leben und volle Genüge haben. Der Mann vom Kreuz, der sagt, ich bin für dich gestorben. Ich lass dich nicht los. Lass dir dein Bild nicht verdrehen. Ich liebe dich, ich trage dich, ich bin bei dir, ich helfe dir. Und dieses Leben sollen sie ergreifen. Die Israeliten haben es nur unter Schmerzen gespürt. Hoffentlich merken sie es früher, was Leben ist. Amen.